Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Gespoilert, einem Podcast zu Science Fiction, Fantasy und Horrorserien. Ich bin Cory und heute möchte ich mich einer meiner absoluten Lieblingsserien widmen, nämlich House of the Dragon. Ich werde hier die erste Folge der zweiten Staffel etwas genauer unter die Lupe nehmen. Die Handlung der ersten Staffel werde ich möglicherweise spoilern, aber ganz bestimmt die Handlung dieser Episode. Ich werde auch sagen, wenn sich etwas stark vom Buch unterscheidet, aber natürlich werde ich keine Spoiler für zukünftige Ereignisse anfügen. Leider werde ich es nicht schaffen, die Folgen jeweils donnerstags zu veröffentlichen, wie gewöhnlich, aber ich denke und hoffe, dass ich es jeweils bis am Freitag schaffen werde. Am besten gehe ich die wichtigsten Personen durch und anhand dieser Charaktere dann die verschiedenen Handlungsstränge. Fangen wir vielleicht bei der schwarzen Seite an. Rhaenyra ist während der ganzen Folge natürlich sehr mitgenommen. Nicht nur, dass sie vor kurzem eine Fehlgeburt hatte, sie musste auch den Tod ihres Sohnes Lucerys verarbeiten. Und dabei hilft es ihr sicher, wie Rhaenys ja auch Daemon zu verstehen gibt, Selbstsicherheit darüber zu erlangen, dass ihr Sohn wirklich und tatsächlich tot ist. Sie findet nicht seinen leblosen Körper, was ja vielleicht ganz gut so ist, aber was doch darauf hindeutet, dass er und sein Drache den Tod gefunden haben. Was hier vor allem auffällt, ist, wie talentiert Emma Darcy doch ist. Emmas Darstellung von Rhaenyras Trauer ist so herzzerreißend, dass man es ihr nachher kaum übel nimmt, dass sie Aemons Tod verlangt. Ja, es spricht sogar fast irgendwie für sie, dass sie deswegen keinen offenen Krieg anzetteln will, sondern nur den einen Menschen töten, der ihrer Meinung nach für den Tod ihres Sohnes verantwortlich ist. In der Serie ist dabei Rhaenyra deutlich weniger passiv als im Buch. Man hat sich wohl gedacht, es wäre schade, wenn man einen der beliebtesten Charaktere in dieser Staffel kaum zu Gesicht bekommen würde, weil sie halt eine Staffel lang trauert. Gleichzeitig wäre es aber natürlich verständlich. Es gab keinen großen Zeitsprung, vielleicht 10 Tage oder so. Luke ist also gerade erst gestorben und ihre Fehlgeburt ist auch noch nicht lange her. Und natürlich ist sie da als Mutter gezeichnet von ihren schmerzhaften Erfahrungen. Im Buch ist, soweit ich mich erinnern kann, eigentlich nie die Rede davon, Aemond zu töten. Es war dort immer schon die Idee, einen von Aegons Söhnen umzubringen. Doch Rhaenyra ist eigentlich nicht wirklich involviert darin, sie trauert so sehr, dass sie kaum in etwas involviert ist. In solchen Momenten ist es wichtig, sich vor Augen zu führen, dass das Buch Fire and Blood ja nur eine historische Abhandlung ist, eine fiktive natürlich, die hauptsächlich aus der Maester-Perspektive verfasst wurde. Sie ist also gefärbt von der Einstellung und Erfahrung von Männern, auch wenn es gelehrte Männer sind. Und das merkt man natürlich. Denn die Tatsache, dass Rhaenyra nicht involviert war in den Tod von Jaehaerys, ist einer der wenigen Momente, wo Rhaenyra im Buch vielleicht etwas positiver dargestellt wurde als in der Serie. Die Geschichte ist Frauen gegenüber meistens nicht sehr positiv eingestellt, wenn sie sie überhaupt mit einbezieht. Und das widerspiegelt sich natürlich auch in dieser fiktiven historischen Abhandlung. Sind diese doch geprägt von ihrer Zeit und den vorherrschenden Einstellungen Frauen gegenüber. Für Frauen gibt es da nur ein paar wenige mögliche Rollen. So gibt es die Allisons der Welt, die Mütter, das Ideal einer Frau. Dann gibt es die Hure, eigentlich einfach eine Frau, die tut, was sie will, aber eben nicht, was man ihr sagt. Was natürlich als negativ betrachtet wird. Und das wären dann die Rhaenyras. Eine interessante Rolle hat in dieser Hinsicht auch Helena, Wäre sie nicht Mitglied einer königlichen Familie, könnte ich mir vorstellen, dass sie in einem Irrenhaus gelandet wäre. Denn dorthin kamen viele Frauen, die irgendwie aus dem Rahmen fielen. Natürlich gibt es dann zum Beispiel auch noch Nonnen, aber die spielen hier jetzt gerade keine Rolle. Sie geben aber sicher ein positives Bild ab, weil sie ja auch dienen. Und aus dieser Perspektive muss man eben auch das Buch betrachten. Es ist ja ohnehin immer so eine Frage, was überhaupt stimmt, wenn man sich historische Quellen anschaut. Wie viel von dem, was über die französische Königin Marie Antoinette gesagt wird, stimmt überhaupt? Es ist eher nicht anzunehmen, dass sie jemals etwas so völlig Abgehobenes gesagt hat wie: Wenn die Leute kein Brot mehr haben, sollen sie doch Kuchen essen, was ihr nachgesagt wird. Es zeigt aber, wie sie damals rübergekommen ist und sagt vielleicht sogar mehr aus über die damalige Zeit als über Marie Antoinette. Aber genug des Geschichtsunterrichts. Mit wenigen Ausnahmen wird Rhaenyra in der Serie positiver dargestellt als im Buch. Und bei Alicent ist es genau andersrum. Ich fand die Beerdigung übrigens sehr berührend und natürlich auch die Szene, in der Rhaenyra die Kleidung ihres Sohnes findet und auch ihr Drache Syrax schreit. Schwierig zu sagen, ob dieser schreit, weil sie wohl die Mutter von Lukes Drachen war oder ob sie wegen Luke schreit, den sie natürlich auch gekannt hat, oder vielleicht auch für Rhaenyra. Letzteres finde ich ehrlich gesagt am wahrscheinlichsten, dass sie vielleicht die Gefühle ihrer Reiterin spiegelt. So wie Hunde manchmal die Gefühle ihrer menschlichen Begleiter entspiegeln. Vielleicht am allerberührendsten fand ich jedoch die Szene, in der Jace nach Hause kommt und seine Mutter von der Unterstützung durch die Häuser Stark und Arryn unterrichtet, bevor er in ihren Armen zusammenbricht. Am Ende sind sie einfach zwei Menschen, die einen geliebten Familienangehörigen verloren haben. Dabei spielt es keine Rolle, wer der Verstorbene war oder wer sie sind. Wenn wir schon bei Jace sind, ich hoffe sehr, dass wir noch mehr über seine Reisen ins Eyrie, vor allem aber auch über seine Zeit im tiefen Norden sehen werden. Angeblich soll da noch mehr kommen, aber das bleibt abzuwarten. Kragan Stark möchte ich aber unbedingt nochmal wiedersehen. Ein echter Stark, der sogar die valyrische Klinge seiner Familie mitführt und von der Verantwortung spricht, die seine Familie für den Norden trägt. Er ist auch im Buch ein sehr interessanter Charakter, auf den noch sehr viel zukommen wird. Allerdings eher etwas später. Und Jason Cragen scheinen sich sehr zu mögen. Ich nehme nicht an, dass Cragen dem Besuch aus dem Süden genauer erklärt hat, gegen wen diese Mauer eigentlich wirklich errichtet worden ist. Viele EinwohnerInnen von Westeros sehen ja die White Walkers eher als Ammenmärchen an. Ist ja schon eine Weile her, dass die aufgetaucht sind. Und Rhaenyra scheint ihren ältesten Sohn noch nicht von Aegons Prophezeiung unterrichtet zu haben, was sie bald mal tun sollte. Cragen sagt zu Jace nur, man wolle den Tod draußen halten. Es ist natürlich möglich, dass er ihm danach noch erklärt hat, was genau es damit auf sich hat. Würde das aber jemand zu mir an dieser riesigen Mauer im hohen Norden sagen, würde ich aber nur denken, er spreche darüber, den Kältetod verhindern zu wollen. Leider wird die Bromance unterbrochen, bevor sie sich noch so richtig entwickeln kann. Denn Jace erfährt vom Tod seines Bruders und kehrt nach Hause zurück. Die Folge fängt ja ganz im Norden an. Ein kluger Schachzug, wie ich finde, da man so nicht nur in die erste Staffel von Hot Tea, sondern auch etwas in die Mutterserie zurückgeworfen wird. Und das ging mir hier eigentlich die ganze Folge lang so. Die Welt scheint größer geworden zu sein in der zweiten Staffel. Wir sehen nicht nur King's Landing, Und vielleicht noch Dragonstone. Wir bekommen den Norden zu sehen. Und Harrenhal und das Eyrie werden zumindest angeteasert. Außerdem gibt es viele Gespräche und Intrigen und so weiter. Klingt eigentlich alles sehr nach Game of Thrones. Bisher war ja House of the Dragon vor allem eine Geschichte innerhalb einer Familie und hat sich vor allem in King's Landing abgespielt. Nicht, dass mir die erste Staffel nicht sehr gefallen hat, das hat sie. Aber es ist durchaus an der Zeit, die Story etwas zu öffnen und ein paar neue Charaktere hinzuzufügen. Das wird der Serie sicher gut tun. Auf der schwarzen Seite kriegen wir auch noch Rhaenys, Corlys und Daemon zu sehen. Daemon hat mich ehrlich gesagt ziemlich genervt in dieser Episode. Ich verstehe ja, dass Stillsitzen schwierig ist, aber er ist ein erwachsener Mensch. Eigentlich sollte er inzwischen gelernt haben, dass es manchmal besser ist, zuerst mal abzuwarten. Natürlich hat auch er den kleinen Luke gekannt und geht vielleicht mit seiner Trauer einfach anders um. Es scheint aber eher so, als würde er Wut statt Trauer empfinden und sich vielleicht auch selbst etwas beweisen wollen, auch um seine eigenen Ambitionen anzumelden. Ein Chase, der in den Armen seiner Mutter weint, ist für mich persönlich etwas leichter nachvollziehbar. Dass Daemon Wut empfindet, ist jedoch durchaus verständlich und kann ja durchaus auch ein Ausdruck von Trauer sein. Daemon ist es dann auch, der mit Hilfe von Missaria, die Eric Cargill auf einem Schiff entdeckt, einen Weg findet, den Rattenfänger Cheese und Daemons ehemaligen Untergebenen bei der Stadtwache mit dem Spitznamen Blood ins Red Keep zu schmuggeln, um dort nach Aemond zu suchen, auch wenn sie am Ende den kleinen Jaehaerys finden und töten. Davor wird Daemon ja von einem der Assassinen gefragt, was sie tun sollen, wenn sie Aemond nicht finden sollten. Doch Daemons Antwort kriegen wir nicht zu sehen. Momentan müssen wir uns also selbst zusammenreimen, was er gesagt haben könnte. Es ist wohl nicht allzu weit hergeholt, dass sie in diesem Fall einfach einen anderen königlichen Sohn töten sollen. Aber wissen tun wir das nicht. Dieses Vorkommnis wird ja im Buch Blood and Cheese genannt. Aber ich glaube, die Spitznamen dieser Mörder, deren richtige Namen, soweit ich weiß, nie überliefert wurden, werden in der Serie, glaube ich, gar nicht erwähnt. Ist auch nicht wichtig. Das sind Leute, die Hunde mit Fußtritten versehen und nicht davor zurückschrecken, Menschen für Geld zu töten. Mehr Infos über die brauche ich nicht wirklich. Corlys hatte in dieser Folge leider nicht allzu viel zu tun. Er hatte nur ein, zwei kurze Szenen, in der wir seine Wichtigkeit in diesem Krieg wegen der Blockaden und so mitbekommen. Und wir sehen, wie er auf Allen of Hull trifft, der ihm das Leben gerettet hat und der später noch wichtiger werden wird. Vor allem auch sein Bruder Adam. Auch mein wohl liebster Charakter Rhaenys kommt eher am Rande vor. Sie kehrt anfangs todmüde von einer Patrouille zurück mit ihrem Drachen Maelys. Daemon will aber sofort aufbrechen nach King's Landing, um Vega zu töten. Was eigentlich eine gute Idee scheint, aber schlecht oder eigentlich gar nicht vorbereitet scheint. Gott sei Dank erklärt ihm Rhaenys dann, was in Rhaenyras Kopf vorgeht und weist ihnen die Schranken, was seine Rolle anbelangt. Und dann ist es jetzt wohl Zeit, auf die grüne Seite des Konflikts zu wechseln. Lasst mich gleich zuerst erwähnen, weil ich sonst vielleicht wieder vergesse, dass wir auch Eric Cargills Zwillingsbruder Eric mit A sehen. Dieser ist auf König Aegons Seite. Eric scheint zuständig für die Skorpione zu sein, diese Antidrachenwaffen in King's Landing. Ich finde, die Zwillingsbrüder sind deshalb interessant, weil sie sinnbildlich für einen Bürgerkrieg innerhalb eines Landes stehen. Ja, sogar innerhalb einer Familie wo Bruder gegen Bruder kämpft. Und dann möchte ich als nächstes zum König selbst kommen. Zu Aegon II. Er ist natürlich noch ungeübt als König, was sich gleich mehrfach zeigt. Vor allem sind seine ersten Schritte bei den Audienzen noch etwas holprig. Also er ist überraschend nett zu den Bittstellern, aber er weiß noch nicht, dass er nicht einfach alles gewähren kann, was die Leute gerne von ihm hätten. Wir sehen in dieser Szene das erste Mal den Schmied Hugh, der darum bittet, vor der Herstellung seiner Skorpione bezahlt zu werden aufgrund des hohen Eisenpreises. Wir werden Hugh definitiv nochmals wiedersehen. Was Aegons Beziehung zu seiner Frau Helena anbelangt, scheint er diese entweder zu ignorieren oder aber er macht sich über sie lustig. Ich kann mir vorstellen, dass er da das erste lieber ist. Immerhin scheint er seinen Sohn Jaehaerys gerne bei der Sitzung des kleinen Rats mit dabei zu haben und findet es wie ich auch lustig, dass dieser Tyrant Lannister dauernd die Kugel wegnimmt. Das war wirklich herzig. Macht es natürlich umso schlimmer, dass der Kleine später sterben muss. Aegons Wunsch, Tyland möge dem Thronfolger doch einen Ponyritt bescheren, war dann wiederum ein kleines Anzeichen von Aegons grausamen Persönlichkeitsmerkmalen, mit denen wir es in der Vergangenheit ja auch schon zu tun bekommen haben. Und auch sein betrunkenes Gehabe auf dem Thron, umringt von seinen Homies, ist eines Königs unwürdig. Seine Frau Helena sagt ihm gegenüber noch, dass sie Angst vor den Ratten habe und natürlich macht er sich über sie lustig. Es ist allgemein erstaunlich, dass die Grünen nicht merken, was für einen Schatz sie mit Helena in ihren Reihen hätten. Sie scheint die Zukunft voraussagen zu können. Das gab es ja immer mal wieder bei den Targaryens. Aber Helena wird ignoriert und für eigenartig befunden. Als dann Blood und Cheese in ihr Gemach eindringen und sie zwingen unter ihren Zwillingen, Jaehaerys und Jaehaera, den Thronfolger auszumachen, zeigt sie nach kurzem Flehen und Feilschen schließlich auf ihren Sohn. Ich nehme an, dass sie sich deshalb nicht länger gewehrt hat, weil sie tief drin eigentlich schon wusste, dass Jaehaerys Tod nicht zu vermeiden war. Im Buch ist es ja so, dass sie zwischen ihren Söhnen Maelor und Jaehaerys wählen muss. Sie soll auswählen, wen die Eindringlinge töten. Als sie dann auf den jüngeren Sohn zeigt, wohl in der Hoffnung, dieser bekomme noch nicht alles mit, töten die Eindringlinge trotzdem den Thronfolger. Den überlebenden Jungen weisen sie außerdem darauf hin, dass seine Mutter gewollt habe, dass er stirbt. Das scheint mir noch um einiges brutaler als in der Serie. Ich weiß übrigens nicht, ob Maelor in der Serie überhaupt mal noch auftauchen wird. Bisher ist er hier noch nicht vorgekommen. Die Szene funktioniert aber genauso gut mit den Zwillingen. Im Buch ist außerdem auch Alicent dabei, bei Jaehaerys Tod. Sie wird gefesselt und muss sich das Ganze mit ansehen. Die Tatsache, dass sie sich hier währenddessen mit Kristen Cole aus der Königsgarde vergnügt, wirft erneut ein deutlich negativeres Bild auf sie. Sie wirkt wie eine Heuchlerin. Zuerst wirft sie Rhaenyra vor, sich ungebührlich zu verhalten, und dann tut sie genau dasselbe, schläft sogar mit demselben Mann. Ich weiß nicht, ob sie sich verändert hat oder ob sie sich nun erst zugesteht, endlich sich selbst zu sein und ihren eigenen Bedürfnissen mehr Raum einzugestehen. Jedenfalls wird sie von ihren Söhnen kaum mehr ernst genommen. Und die beiden tun eigentlich, was sie wollen. Alison steckt in einer Art goldenem Käfig und kann jetzt sicher nachvollziehen, wie sich Rhaenyra früher gefühlt hat. Natürlich trifft Alicent in der Serie auch mehr Schuld an der Blood-and-Cheese-Situation. Alicent hätte wohl kaum was verhindern können, aber sie ist hier kein Opfer wie im Buch, sondern hält Kristen Cole aktiv davon ab, auf seinem Posten zu sein. also die königliche Familie zu verteidigen. Ich nehme an, dass auch er sich Vorwürfe machen wird. Das hoffe ich zumindest. Es ist mir nicht ganz klar, was seine Gründe für diese Liaison sind. Ist ja immer schwierig, wenn eine Partei viel mehr Macht hat als die andere. Kann er überhaupt Nein sagen, wenn er seinem Eid treu bleiben möchte? Nicht, dass er ihn zuvor noch nie gebrochen hat. Aber da war ja die Situation eine ähnliche. Es scheint aber so zu sein, als sei er hauptsächlich von seinem Hass auf Rhaenyra angetrieben. Vielleicht ist das sogar der einzige Grund für diese Affäre. Momentan erschließt sich mir diese Beziehung, die es im Buch nicht gab, jedenfalls noch nicht so wirklich. Ach ja, auch Aemond taucht in der Folge mehrmals auf. Er hat ein Auge auf Harrenhal geworfen und sieht sich wohl nach wie vor als den besseren Anführer als sein Bruder, was er auch sicher wäre. Otto versucht dies auszunutzen und ihn nach seinen Wünschen zu beeinflussen. Ich hätte nicht gedacht, dass mir Otto mal sympathisch wird, aber Otto und auch Alicent versuchen in dieser Folge besänftigend auf Aemond und Aegon einzuwirken, was sicherlich eine gute Idee ist. Natürlich hat auch Larry Strong nicht aufgehört, alles nach seinen Wünschen beeinflussen zu wollen. Der gute Larrys hat jetzt eigene Leute überall eingesetzt, also zumindest vordergründig Leute, die der grünen Seite treu und ergeben sind. Aber so ganz scheint Alicent der Sache nicht zu trauen. Das ist wohl der Grund, weshalb sie während der Badeszene die Leute um sie herum wegschickt. Sie hat Angst, dass die ihr was in die Seife getan haben oder sowas. Diese Szene musste ich mehrmals schauen, bis mir das klar wurde. Ich habe dabei aber auch gelernt, dass ich mich offenbar falsch wasche. Denn es scheint so, als müsse man sich so lange schrubben, bis die Haut sich fast auflöst. Nein, im Ernst, ich vermute, dass sie sich schuldig fühlt. Nicht nur, was den Tod von Lucerys anbelangt, in ihren Augen ist ja auch ihre Beziehung zu Kristen Cole sicherlich falsch. Keine Ahnung, weshalb ich bei dem immer den ganzen Namen ausspreche. Kristen Cole. Irgendwie klingt das einfach nach ihm, nach falsch verstandener Ehre und gekränktem, übersteigertem Ego. Und Alicent macht sich wohl nicht ganz zu Unrecht Sorgen, dass Larrys nicht so richtig auf ihrer Seite stehen könnte. Vielleicht auch aus Eifersucht wegen der ganzen Fußsache. Larrys hat ihr gegenüber ja eine Anspielung auf Alicents Verhältnis mit Kristen Cole gemacht. Jedenfalls traut sie ihm nicht und wohl zu Recht. Larrys versucht nämlich gerade, sich bei Aegon einzuschleimen und ihn dazu zu bringen, Alicents Vater als Hand abzusetzen. Die Folge hört mit dem Satz »They killed the boy«, »Sie haben den Jungen getötet« auf. Und selbstverständlich wird dies eine zentrale Rolle für die weitere Handlung spielen. Die Serie zeigt ganz gut auf, wie jede Reaktion eine Gegenreaktion verursacht und so zu einer Spirale von Gewalt führen kann, wobei diese häufig auf Missverständnissen oder gar Lügen basieren. So hat Aemond wohl erzählt, er hätte Luke mit voller Absicht getötet, obwohl es eigentlich eher ein Missgeschick war. Vielleicht hätte man ihm nicht geglaubt, aber möglicherweise wäre der Konflikt anders verlaufen. Hätte er klipp und klar gesagt, hey, das war ein furchtbarer Unfall und es tut mir wahnsinnig leid. Aber Aemond ist Daemon nicht unähnlich. Auch dieser hätte das aus falschem Stolz sicher getan. Es ist für diese beiden wohl wichtiger, aus den falschen Gründen gefürchtet zu werden, als möglicherweise nicht respektiert, weil man einen Fehler gemacht hat. Es gibt ja auch Gerüchte, dass Daemon Aemonds Vater sein soll. Und Aemond ist ja auch ein Anagramm für Daemon. Ich glaube zwar eher nicht, dass Daemon Aemonds Vater ist, aber sie sind sich wirklich ziemlich ähnlich. Ich möchte eigentlich nicht daran glauben, denn dann hätte vielleicht eine Vergewaltigung stattgefunden und das traue ich Damon dann doch nicht zu. Oder vielleicht traue ich es ihm zu, aber möchte es einfach nicht glauben. Es könnte natürlich auch sein, dass Alicent eine Affäre mit Damon hatte, vielleicht auch nur eine Nacht, aber irgendwie glaube ich das einfach nicht. Diese Folge hat mir ausgezeichnet gefallen, auch wenn man hier vieles für später vorbereiten musste. Trotzdem hat man es geschafft, eine hervorragende Folge auf die Beine zu stellen, die viel für die restliche Staffel erhoffen lässt. Und wenn ich jetzt noch viel länger spreche, gibt meine Stimme endgültig ihren Geist auf. Deshalb ist hier nun Schluss. Über das neue Intro habe ich jetzt gar nicht gesprochen. Hat mir gut gefallen, aber ehrlich gesagt schaue ich das einfach genau einmal und dann skippe ich es. Blasphemie, ich weiß. Ich möchte euch ganz herzlich dafür danken, dass ihr heute mit dabei wart. Ich hoffe, das ist auch bei der nächsten Folge so. Ich werde jede House of the Dragon Episode analysieren. Wie gesagt, jeweils freitags. Zumindest ist das der Plan. Falls ihr meinem Podcast die Treue schwören möchtet, genügt es, ihn zu abonnieren. Dann bis zum nächsten Mal. Happy Pride. Corey out.